HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute zu Gast Sönke Wortmann, Gastgeber Johanan Schelljem. Sönke Wortmann, herzlichen Dank für Ihren Film Sommerfest, weil Sie mit diesem Film mir einen wunderbaren Bogen geschenkt haben, nämlich genau den Bogen dessen, worüber wir sprechen wollen, also ich mit Ihnen sprechen will, nämlich Kino, Spielfilm, Fußball, Heimat. Und Sie haben ein Zitat vorweggestellt: woanders weißt du selbst, wer du bist, hier wissen es die anderen, das ist Heimat.
Guten Tag erstmal.
Guten Tag.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Erzählen Sie mir, wie der Film entstanden ist. Sie haben den ja selbst gestrickt.
Ja, ich habe ihn selbst gestrickt. Ich hatte es aber relativ leicht, weil es gab schon einen Roman.
Von Frank Goosen.
Sommerfest von Frank Goosen, der in Bochum wirklich weltberühmte Romanautor. Und ich kenne viele seiner Bücher. Das habe ich dann vor, so 2 Jahren ungefähr gelesen im Urlaub. Und es hat mich sehr ergriffen, weil er, also wenn ich selber Romane schreiben könnte, dann würde das ungefähr so aussehen. Leider kann ich es nicht, aber dafür gibt es ja Frank Goosen. Und die Geschichte, die da erzählt wird, hat mich sehr berührt, weil das auch im Ruhrgebiet spielt. Es ist aber nicht nur für Leute im Ruhrgebiet interessant, sondern ich glaube, letztendlich geht es um Heimat, um Zurückkommen, ums Älterwerden auch und um Jugendlieben.
Also ein Vater stirbt. Der Stuhl ist umgefallen, das Essen steht noch da. Mhm. Wer kommt wohin zurück? Sie sind ja auch eine treue Seele, weil Lukas Gregorowitsch, den ich schon mit Vergnügen bei dem Wunder von Bern in einer wunderbaren, fast slapstickartigen Rolle als Sportreporter, jungen Sportreporter der Süddeutschen bewundern konnte.
Man kennt ihn ja vor allen Dingen aus den Filmen Lombok und Lombok. Da ist er immer, wie er so ironisch sagt, der andere. Also ist ja ein
der eine Kiffer oder der andere Kiffer?
Ja, Moritz Bleibtreu ist natürlich der berühmtere von den beiden und er stellt sich dann gerne mal vor, ich bin der andere aus Lombok. Und aber das waren beides sehr erfolgreiche Filme und daher kennt man ihn. Und jetzt führt ihn der Weg wieder nach Hause, nach Bochum.
Ja, erstmal führt ihn der Weg auf die Bühne in München.
Genau.
In einem ziemlich seltsamen Kostüm. Er ist da einer der Räuber, wenn ich mich nicht irre.
Das stimmt. Das steht jetzt so nicht im Roman drin. Da steht nur, dass er in München Schauspieler ist, Theaterschauspieler. Ich habe das dann so für den Film präzisiert. So fängt der Film dann an. Und ja, die Räuber ist eins meiner Lieblingsstücke, Schiller sowieso. Und das merkwürdige Kostüm liegt daran, dass es natürlich eine moderne Inszenierung ist, wie sich das ja so gehört oder auch nicht.
Mit Neontüren.
Ja, das sind die böhmischen Wälder, ne? Die sind auch aus Neon. Und Neontüren auch. Und hinten links diese 3 Neonröhren, das sind die böhmischen Wälder. Also ist so ein bisschen ironisch auch gemeint. Es kommt darauf an, den Hauptdarsteller sozusagen einzuführen. Und wie Sie gesagt haben, er erfährt dann, dass sein Vater gestorben ist, was natürlich eine sehr schlimme Nachricht ist, die mir auch nicht unbekannt ist. Und so kommt er zurück nach Bochum, um diese Beerdigung möglichst schnell hinter sich zu bringen und wird dann aber wieder verzaubert von seiner Heimat und den Menschen, die da wohnen.
Wie kommt denn dieser betröppelte, nasse Hund, so sieht er ja aus, wenn er ins Ruhrgebiet kommt, weil der rennt im Kostüm, also im Schiller-Räuber-Kostüm, rennt er raus in den Regen und sitzt dann verloren in der Eisenbahn, kommt irgendwo an. Das ist ja auch nicht hübsch, wo der ankommt. Wohin kommt er denn und was haben Sie da gewollt?
Er kommt in eine Bergmannsiedlung. Sein Vater war Bergmann, der jetzt gestorben ist. Und ich finde das sehr hübsch übrigens, wo er da ankommt. Das ist eine typische, so eine Jahrhundertwende-Siedlung, die ich total hübsch finde. Und ja, der Rest des Ruhrgebiets ist jetzt nicht mehr so hübsch teilweise. Es gibt auch sehr verfallene Dinge, die wir da zeigen. Aber das ist seine Heimat und da kommt man ja auch nicht gefühlsmäßig ja auch schwer raus. Man selbst wenn man versucht, sich zu lösen, aus welchen Gründen auch immer, man kann es aber nie ganz ablegen, da wo man herkommt. Man sollte es auch nicht tun.
Ja, und dann trifft er auf die Ikonen oder auch die Chargen aus dem Ruhrgebiet. Also ein Kumpel aus der Jugend ist ja Museumsleiter geworden. Und da ist auch die Diskussion, was ist das Ruhrgebiet? Weil es ist ja nicht mehr Manta Manta, mit der aufgetakelten Blondine und dem Fuchsschwanz an der Antenne vom Manta, sondern es ist dann ein völlig durchgeknallter, weiß nicht, irgendwas zwischen Rocker und Bodybuilder und einer Karikatur von Frau, aber er liebt sie und will sie heiraten. Also er hat dann auch so zwar seine totalen Macho, aber seine zarten Seiten.
Bei dem Manta-Film jetzt meinen Sie?
Nein, oder? Da bin ich bei Ihnen.
Also Sie meinen jetzt unseren, ich weiß, naja, also er trifft natürlich eine Melange von Menschen, die es im Ruby natürlich alle gibt. Ne? Also so Kumpels von früher, die auch noch dat und wat sagen. Dann gibt es, Sie haben den Museumsdirektor erwähnt, das ist auch ein Freund von früher, der eine sehr kritische Distanz zum Ruhrgebiet hat und auch formuliert. Das ist nicht nur so, und das war mir wichtig, lustige Leute essen Pommes rot-weiß. Das wäre natürlich zu wenig gewesen. Es kommt auch mal Pommes vor und auch eine Bratwurst, aber das sind halt auch Dinge, die es da auch wirklich gibt. Also ich habe wirklich versucht, da Klischee-Vermeidung zu betreiben und das ging auch relativ leicht. Und er trifft natürlich auch dann, ja, so eine Halbwelt gibt es dann natürlich auch und auch die gibt es ja wirklich im Ruhrgebiet und nicht nur dort. Und dort kommt eben auch Diggo vor, einer meiner Lieblingsfiguren. Ja, und das ist... ich finde es immer so schön, dass sie sich gegenseitig immer aufs Übelste beleidigen, aber es keiner eigentlich so meint. Ja, und ich hatte eben das Gefühl, wenn man nicht beleidigt wird, also verbal, dann wird man auch nicht ernst genommen. Das ist eigentlich ein Zeichen des Respekts. Ja, zu sagen, du Bildos für eines Arschloch, dann ist es gar nicht so wörtlich gemeint. Mhm. Vor allem der Angesprochene kann da auch ganz gut damit umgehen. Ja, also das. Diese verbalen Beleidigungen, diese nicht ganz ernst gemeinten, das finde ich immer sehr schön im Ruhrgebiet.
Sönke Wortmann, es ist ja eine doppelt gewendete Heimat. Also es ist nicht mehr die ungebrochene Nachkriegsheimat, die Sie in Bern haben, in dem Film, dem Wunder von Bern, mit den Tauben und der Bergmannssiedlung. Mittlerweile sind die Automobilkonzerne ja auch schon wieder abgezogen. Nokia ist auch schon wieder weg. Also man weiß gar nicht, wo ist das? Was ist das jetzt für eine Heimat, die bis zu Kriegsgebieten hat? Also diese leerstehenden Ruinen, in denen Bulgaren oder was auch immer wohnen, die sich mit allem über Wasser halten, nur mit nichts Legalem.
Ja, gibt's auch. Also das Ruhrgebiet ist ja sehr, sehr unterschiedlich, ja. Und das hat sich verändert. Und das ist ja auch ein großes Thema in diesem Film. Es war sehr, also gerade Bochum, wo die Geschichte spielt, aber nicht nur Bochum. Das ist, war mal die größte Zechenstadt Europas sogar. Heute gibt's keine mehr. Und Arbeit ist natürlich ein großes Thema im Ruhrgebiet. Und um auf Bochum zurückzukommen, Opel kam, ist auch wieder weg und dann kam Nokia, ist auch wieder weg. Also der Strukturwandel, der überall stattfindet und im Ruhrgebiet wahrscheinlich mehr als woanders noch, der ist auch nie wirklich abgeschlossen. Das ist ungefähr das, was die eine Figur dann auch mal sagt, ja. Ja, damit setzt er sich auseinander. Das hat ja auch mit Arbeit und Geld verdienen, Familie ernähren zu tun und das ist ein großes Thema, gerade im Ruhrgebiet.
Sind das nicht schmerzhafte Bilder, Sönke Wortmann, für diesen Bergmannssohn, geboren am 25. August 1959 in Marl?
In Marl, genau. Ja, mein Vater war auch Bergmann und es sind schmerzhafte Bilder ein bisschen. Was ich besonders schmerzhaft finde, ist natürlich, dass die letzten Zechen jetzt geschlossen werden, wo mein Vater gearbeitet hat, Auguste Victoria in Marl, ist jetzt auch zu, ich glaube, seit letztem Jahr und offen ist, glaube ich, nur noch Prosper Daniel in Bottrop, aber und ich glaube in oben da in eben Büren, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Aber auch die sind kurz vor der Schließung und das ist natürlich einerseits schmerzhaft, andererseits ist das Leben so. Es gibt, kann mir auch viel schmerzhaftere Dinge vorstellen. Und ich selber bin ja kein Bergmann geworden, deswegen tangiert mich das ja auch nur peripher.
Naja gut, diese Bergmannsfamilie hatte einen hohen Anspruch, hat es ja auch geschafft. Der eine Bruder ist Richter geworden, der andere Ingenieur und der dritte ist
bin ich
ganz in die Luft gegangen, da weiß man nicht, was der macht.
Ja, genau. Ja, nee, das fand ich auch immer toll. Also meine Eltern gehörten zu der Generation, wo man sagte, unseren Kindern soll es mal besser gehen und das haben die geschafft. Also ihren Kindern ging es sicher besser als ihnen selbst.
Hatte der Vater Tauben?
Wir hatten am Anfang sogar auch Tauben, ja, stimmt.
Das heißt, also Sie haben die ersten Erfahrungen mit Mädchen im Taubenschlag gemacht?
Nee, am Baggersee. Am Baggersee. Taubenschlag war ja viel zu nah dran als zu Hause. Das ging nicht.
Aber bei dem Wunder von Bern konnten Sie 2003 noch aus Ihrer Erinnerung schöpfen. Kam der Vater aus dem Krieg?
Mein Vater war auch im Krieg, aber er war nicht Kriegsgefangener. Er kam nicht später, sondern als ich geboren wurde, war der schon da. Er wurde im Krieg verwundet und war also nicht in Kriegsgefangenschaft in dem Sinne. Aber das hat ihn natürlich auch geprägt und er hat auch nicht viel darüber erzählt.
In Ihrem Film Sommerfest thematisieren Sie Ihre eigene Leidenschaft und ein Merkmal dieses Pots, nämlich die Leidenschaft, aufs Fußballfeld zu gehen und dann für die Spielvereinigung Erkenschwink oder eine andere weltberühmt zu werden. Also etwas, was Sie selber mal gehabt haben.
Ja, weltberühmt ist ein bisschen übertrieben, aber in Erkenschwink kannte man mich, doch.
Genau, ja. Erzählen Sie mir von sich. Also Sie haben mal anderen Journalisten gesagt, mein tollstes Tor war ein Tor, womit ich Erkenschwink in die zweite Liga befördert habe.
Jetzt muss ich Sie verbessern, Erkenschwick heißt der Ort, zwischen Recklinghausen und Mahl. Und die waren auch mal sehr weit oben, zu meiner Zeit waren sie in der dritten Liga. Und mein tollstes Tor war es auch nicht, sondern es war mein einziges Tor in der ganzen Saison, glaube ich, 1980. Und da sind wir tatsächlich durch, unter anderem dieses Tor im entscheidenden Spiel, sind wir dann in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Und deswegen habe ich natürlich eine große Affinität zu dem Sport, also zu Fußball. Habe mich auch zweimal mit Filmen dazu geäußert, also das Wunder von Bern, was Sie schon erwähnt haben, und auch Deutschland ein Sommermärchen. Und dann hat es sich für mich aber so ein Kreis geschlossen damit. Und dann versuche ich eigentlich seitdem, Fußball im Film zu vermeiden. Danach kam der Film Die Päpstin, der im 9. Jahrhundert spielte. Da war ich ganz sicher, dass kein Fußball vorkommen könnte. Und jetzt bei Sommerfest kommt es am Rande ein bisschen vor, weil es aber auch im Roman steht und weil es auch wirklich tragisch ist für die Figur.
Ein Sunny Boy mit einem unglaublich stolzen, unglaublich schönen türkischen Imbissvater, der es auch zu was gebracht hat, also zum Mercedes auf jeden Fall. Und das ist der Aufsteiger der Saison. Ja, und diese Karriere vernichten sie mit Schmackes, sodass es einem total weh tut. Wovon wir jetzt nicht sprechen wollen.
Nein, auf keinen Fall.
Warum sind Sie Fußballer geworden? Also dieses Moment der Heimatverbundenheit und dieser Anerkennung am Ort, also in Erkenschwick, wie hat sich das entwickelt?
Na, ich bin Fußballer geworden, weil ich glaube, jeder Junge oder 9 von 10 Jungen im Ruhrgebiet, die zwischen 4 und 8 Jahre alt sind, wollen Fußballer werden. Und das wollte ich natürlich auch. Ich war da überhaupt keine Ausnahme und bin es dann auch geworden in gewisser Weise. Allerdings war mir immer relativ klar, wo meine Grenzen sind. Und da musste ich irgendwann feststellen, dass es für den richtigen Profifußball nicht gereicht hätte. Konkret lag es daran, dass die anderen alle schneller rennen konnten als ich. Und irgendwann wird es ja immer dynamischer, dieser Sport. Und dann nützt auch die beste Ballbehandlung nichts, wenn's da halt hapert. Und das war bei mir so. Und dann habe ich auch aufgehört und nach anderen Dingen gesucht. Also ich war immer sehr interessiert an Reisen, Welt kennenlernen. Und das sind alles Dinge, die ich als Fußballspieler nicht machen konnte. Mhm. Weil da hast du nur im Sommer 3 Wochen Urlaub. Und auch sonst, wenn mal eine Krise ist, ruft der Trainer dann auch abends um 10 und guckt, ob man auch zu Hause ist. Und diese Beschneidung an persönlicher Freiheit, die hätte für mich nur Sinn gemacht, wenn man dann wirklich Bundesliga spielt. Da war ich aber nicht gut genug und deswegen kam es anders. Ne? Und trotzdem ist mir dieser Sport auch immer noch nah und ich kann gut nachvollziehen, warum, was da passiert mit dem türkischen Jungen.
Und welche Musik spielen wir jetzt als Erkenntnisgewinn?
Wir spielen natürlich von Ben Harper, meinem Lieblingsmusikanten im Moment, Diamonds on the Inside. I knew a girl, her name was Truth. She was a whore.
horrible liar. She couldn't spend one day alone, but she couldn't be satisfied. When you have everything, you have everything to lose. She made herself a bed of nails, and she's planning on putting it to use. But she had diamonds on inside. She had diamonds on inside.
Das war Ben Harper, Diamonds on the Inside, und unser Diamant im Doppelkopf auf HR2 Kultur heißt Sönke Wortmann, Gastgeber Johanan Schelljem. Sönke Wortmann, wie kommen Sie zur Regieausbildung nach München auf die Hochschule?
Also ja, nach dem Fußball, ich habe parallel studiert auch, habe ich in Münster Soziologie studiert, das hat mich nicht glücklich gemacht, sagen wir so. Und dann bin ich, irgendwann habe ich meine Zelte abgebrochen, bin nach München gegangen, um dort ja, mal gucken, was es da so gibt. Habe diese Filmhochschule entdeckt und habe in der Zeit, bin ich Taxifahrer gewesen, habe davon also auch gelebt. Und während des Studiums habe ich damit auch mein Studium verdient. Und das hat mich auch sehr geprägt und auch ein bisschen auf dem Boden gehalten, dass ich mir das Studium immer selber verdienen musste.
Gingen Sie dann nach London, bevor Sie fertig waren, oder war das dann danach?
Ja, ich habe dann ein Stipendium bekommen. Also es gab immer ein Filmfestival der Filmhochschulen und einen Film, der von mir dort lief. Nachtfahrer, muss man nicht gesehen haben.
Okay.
Bitte nicht recherchieren. Aber wir sind ja Radio hier, da kann ja nichts passieren. Egal, er war offenbar gut genug, um für ein Stipendium in London an einer anderen Filmhochschule. Das fand ich auch toll, dass man, war eine schöne Bestätigung, dass ich mit meiner Arbeit richtig liegen könnte. Und so war ich dann also zwischendrin, während meiner Ausbildung in München, für ein Jahr, ein knappes Jahr in London.
Sönke Wortmann, was hat Sie fasziniert? Drehbuch schreiben, Regie führen, spielen?
Spielen überhaupt nicht. Also das kam nie in Frage. Ich wusste, als ich anfing, wusste ich es ja gar nicht so genau. Ich bin natürlich gerne ins Kino gegangen und ja, und wusste ja zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass es so Schulen gibt, wo man sowas lernen könnte. Und als ich das dann erfahren habe, während meiner Taxifahrerzeit in München, eher durch Zufall als durch Berufsberatung, habe ich mal geguckt. Man kann ja nicht sagen, ich will Regisseur werden. Also man kann das schon irgendwie, aber das fand ich irgendwie vermessen. Und dann habe ich mir das mal genau angeguckt und dachte, dass mein Platz eher so in der Organisation liegen könnte, weil ich war immer relativ gut organisiert und wollte dann Produktionsleiter werden, sowas in die Richtung zu gehen, um den kreativen Studenten dabei zu helfen, ihre Kreativität auszuleben. Und dabei habe ich eher zufällig meine eigene entdeckt, oder die wurde entdeckt, und so kam ich dann auf die Regieschiene. Und als ich dann da mal drauf war und Erfolg hatte, wollte ich natürlich dann auch da bleiben, weil es schon ein toller Beruf.
Ist das die Geschichte von Kleine Haie, wo Sie Ihre eigene Situation oder die Situation an der Hochschule für Film und Fernsehen thematisieren?
Nee, da geht's ja um Schauspielschulen, ne, bei Kleine Haie. Da geht's ja um, Jürgen Vogel spielt ja jemanden, einen Kellner, der eher zufällig nach München kommt und dann auch eher zufällig an der Schauspielschule aufgenommen wird. Es hat schon was mit mir zu tun, aber es ist dann doch weit genug weg. Also die Prinzipien sind eigentlich die gleichen. Die Emotion ist die gleiche, aber dann doch noch so weit weg. Und vielleicht schließt sich hier auch ein Kreis, weil Kleine Haie ist ja der Film, wo die meisten Leute sagen, das wäre jetzt mein bester. Und da geht also der Hauptdarsteller, ein Schauspielschüler, nach München. Und jetzt, 25 Jahre später, kommt ein Schauspieler aus München zurück ins Ruhrgebiet. Das ist dann schon eine Klammer, die irgendwie dann da ist. Also ich war nicht so gewollt, aber irgendwie kommt es dann doch so aus einem raus. Und die Klammer ist jetzt von mehreren Leuten schon gesehen worden und ich finde die auch ganz, ganz okay.
Ein paar Schauspieler haben Sie ja entdeckt. Kam das einfach durch die Szene, in der Sie dann Jürgen Vogel und andere getroffen haben?
Nee, Da war ich ja noch gar nicht in der Szene drin. Also Kleiner Heiße, einer meiner ersten Filme. Ich hatte immer eine gute Hand für Schauspieler. Also ich konnte mir immer gut vorstellen, wer auf welche Rolle passt. Und das war damals mit Jürgen Vogesow, Kai Wiesinger, auch
Thomas Heinze.
Armin Rohde, Thomas Heinze. Ne? Also das, und wenn sowas passt, dann funktioniert auch ein Film und dann werden die Leute auch teilweise dann werden das halt Stars, weil sie gut sind und die richtigen Rollen spielen.
Was schätzen Sie an Jürgen Vogel?
Ja, seine, würde man sagen, seine direkte und authentische Art zu spielen, sehe ich immer wieder gerne.
Mit dem sind Sie auch befreundet, oder?
Ja, wir mögen uns schon gut leiden, aber es führt nicht dazu, dass wir jetzt, dass wir uns privat treffen. Also wenn wir zusammen arbeiten, dann ja, dann gehen wir auch abends mal aus oder so, aber so nicht. Dafür hat man doch zu viele letztendlich. In verschiedenen Städten wohnen wir ja auch. Also da sind die Berührungspunkte dann nicht groß genug.
Wie beginnt die Geschichte vom bewegten Mann? Das ist ja erstmal ein Comic, auch hier aus der Ecke, von Ralf König, den Sie damals verfilmt haben.
Ja, ich habe die Comics, wurde mir mal empfohlen, also auch da wieder Zufall. Ja, ich habe nicht danach gesucht, aber bisher kamen auch die richtigen Projekte immer zu mir und ich hatte sofort das Gefühl, das ist ein großartiger Kinostoff. Habe dann Ralf König, der damals noch in Dortmund wohnte, besucht und ihn davon überzeugt, dass wir das mal versuchen sollten. Er hat am Anfang, kann ich mich erinnern, auch so noch in Animationsfilmen gedacht und ich habe dann aber, er war sehr überrascht, dass ich dachte, nee, mit richtigen Schauspielern, aha. Das waren so die Anfänge. Ich habe dann versucht, da ein möglichst gutes Drehbuch draus zu machen. Dann geht das so seinen Gang. Also man muss dann Partner finden, die auch dran glauben, was nicht so leicht war damals. Ich kann mich auch an Ablehnung erinnern, was viel mit Schwulsein zu tun hatte. Das war einfach noch nicht, nicht ganz reif. Es war kurz davor, reif zu sein. Viele haben aber auch zurückgezuckt, ja, und haben gesagt, nee, wollen wir nichts mit zu tun haben. Und das war aber letztendlich auch der Erfolgsgrund für diesen Film. Also, dass er so großartig erfolgreich war, lag natürlich daran, dass es eigentlich so, ja, dass es gerade so, ja, dann passierte eben. Ja, also 5 Jahre früher oder 5 Jahre später wäre der Film nicht so erfolgreich gewesen.
Wie war die Zusammenarbeit mit Joachim Kroll und Rufus Beck?
Die Zusammenarbeit mit den Schauspielern ist eigentlich immer gut. Da habe ich noch nie schlechte Erfahrungen
gemacht. Sie sind
da
sanft. Sie nehmen erstmal das Angebot der Schauspieler und leiten dann hinüber zu dem, was Sie wollen.
Ja, es kommt drauf an. Also wenn Angebote kommen, dann gucke ich mir die gerne an. Aber Schauspieler sind zu verschieden. Man kann das nicht verallgemeinern.
Auch nicht, wenn man Sönke Wortmann beschreiben würde.
Nee, aber zu den Schauspielern, Rufus Beck hat zum Beispiel 10 Ideen, der sprudelt vor Ideen. Und wenn er 10 Ideen hat, ist eine gut. Und immerhin. Und Joachim Kroll hat dann vielleicht 2 Ideen und ist eine gut. Also das kommt dann auch selber raus. Also nein, aber ich hatte bisher nie Probleme mit Schauspielern. Die war auch so deswegen gut, weil ich das Gefühl habe, ich will ja auch mit Leuten arbeiten, mit denen ich gut auskomme. Und ich möchte keine Diven am Set haben, wo das Ego zu groß ist. Film ist für mich Teamarbeit und mir ist es bisher gelungen, die Ego-Troublemaker außen vor zu lassen. Da habe ich ein feines Gespür für, wer das eben sein könnte.
Wo begegnen Sie Bernd Eichinger, Sönke Wortmann?
Ich weiß es noch genau. Er war natürlich die prägende Figur unter den deutschen Produzenten. Und ich war irgendwann auch mal in Los Angeles, weil das ist natürlich, da wird ja die große Filmluft auch geschnuppert, wo er auch saß. Und ich habe gedacht, ich versuche mal mein Glück und zeig ihm meinen Film Allein unter Frauen. Das war der Film vor dem bewegten Mann. Und der hat auch einen wichtigen Preis in München gewonnen und er hatte das schon davon gehört. Und dann habe ich gesagt, wenn ich schon mal da bin, können Sie ja mal den Film gucken. Und das hat er dann gemacht und war wirklich sehr begeistert, hat dann irgendwie gespürt, da ist einer, der sieht das Filmgeschäft ähnlich wie er. Also es war die Zeit, wo so eine Abkehr vom bleiernen, schweren deutschen Kino stattfand, mehr hin zur Unterhaltung, was mir auch wichtig war. Und dann, hat er den Film gesehen und hat dann sofort in München angerufen. Ich weiß es noch genau. Wieso haben wir den Film nicht? Im Verleih, meinte er damit. Und hat mir dann sozusagen einen sogenannten, auf Englisch heißt es Three-Picture-Deal angeboten. Das heißt, einen Vertrag für drei Filme gemacht. Und den ich gerne angenommen habe, den ich auch nur bei ihm, glaube ich, diese Verpflichtung wäre ich auch nur für die Person Eichinger eingegangen. Und der erste dieser dreien war dann gleich der bewegte Mann. Und also er hat es auch finanziell sicher nicht bereut, diesen Drei-Filme-Vertrag.
Der zweite war dann wahrscheinlich das Supervibe.
Nee, das war mein Bruder, das war ich nicht.
Das Supervibe?
Ja, war ein Spaß.
Ich weiß, wir reden nicht über das Supervibe, wir sagen auch nichts
das
zu
haben
Veronika
wir gar, Ferris. Das haben wir gar nicht abgesprochen vorher. Nein, wir können da gerne drüber reden. Nein, es war... Es war ein Film, der damals Sinn gemacht hat.
Das Superpapier.
Ja, genau. Und hat ein paar Leute dann auch entdeckt oder weiter gefördert. Es ist sicher nicht mein bester Film. Vielleicht störe ich mich am meisten auch an dem Titel. Ja, das Superweib klingt so irgendwie so, ich weiß auch nicht. Aber der Roman hieß halt so. Deswegen, warum soll man das dann ändern, einen erfolgreichen Roman?
Kam der eigentlich vor Rossini oder nach Rossini?
Ich glaube vor Rossini, knapp vor Rossini.
Aha, naja, gut, dann waren Sie eben der Eisbrecher für Frau Ferris, dass sie dann eine gute Rolle spielen konnte.
Ja, es war ihre erste Hauptrolle, genau. Und,
Schneewittchen wäre nie dann, so schön gewesen.
Ja, wahrscheinlich, genau.
Gut, und was war der dritte Film? Der Campus wahrscheinlich.
Der Campus war dann der dritte Film. Das war dann auch lustig. Der Film wird dann über 800.000 Besucher, was eigentlich ein großer Erfolg ist. Da die anderen beiden aber noch viel erfolgreicher war, hieß es jetzt, das ist jetzt sein erster Flop.
Ja, jetzt spielen wir welche Musik?
Als zweites kommt ein Stück von Jack Johnson, die wunderbare Ballade With My Own Two Hands.
Change the world with my own two hands, make it a better place with my own two hands, make it a kinder place with my own two hands, with my own, with my own. I can make peace on earth with my own two hands. I can clean up the earth with my own two hands. I can reach out to you with my own two hands. With my own, with my own.
Im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Sönke Wortmann, Gastgeber Johanan Schelljem. Sönke Wortmann, viele Schauspieler kommen ja vom Theater und machen dann Film. Sie haben in wechselnden, aber vielleicht auch ähnlichen Besetzungen Film gemacht. Also ich finde immer wieder dieselben Namen, aber Sie sind dann auch wieder zum Theater und haben Ihre erste Inszenierung in Düsseldorf abgeliefert. Das war eine Inszenierung aus dem Gripstheater.
Genau, von mir. Also ich war immer schon, nicht unbedingt als Kind, da hatte ich ja nur Fußball im Kopf, aber danach auch theateraffin. Ich war immer der Meinung, dass es im Theater die besseren Schauspieler gibt. Und das hat mich immer sehr interessiert. Und es ist auch für mich ein großer gemeinsamer Nenner, ist ja die Schauspielerarbeit im Film und im Theater. Ja, das verbindet die beiden ja in erster Linie. Und ich wollte dann auch mal Theater versuchen. Es ist auch schon länger her. Meine erste Inszenierung war Bullets Over Broadway von Woody Allen. Das war sogar die Welturaufführung als Theaterstück. Und das hat mir auch Spaß gemacht.
Aber das mit der Probenarbeit habe ich noch nicht verstanden. Ich denke, am Set haben Sie viel weniger Zeit.
Genau.
Und das Stück wird zerfetzt, dekonstruiert. Wir spielen jetzt die Abschiedsszene. Das Licht ist jetzt gut für den Tod. Ihr begegnet euch dann später. Also die Schauspieler müssen das bringen, was die Szene erfordert. Der Ablauf kümmert überhaupt niemanden, außer der Dame, die da Protokoll führt.
Genau.
Und im Schauspiel haben Sie eine Probenzeit, in der Sie von Anfang bis Ende spielen. Genau. Ist das eine Illusion?
Nee, beim Film ist es ja so, wenn einmal die Szene oder der Moment richtig gespielt ist, dann kann man den wegtun und man muss nie wieder drüber nachdenken. So, und im Theater müssen die Schauspieler jeden Abend, indem sie das Stück spielen, die gleiche Figur wiederherstellen, den Moment wiederherstellen und 3 Tage später wieder diesen Moment herstellen, der im Film ja einmal gereicht hätte. Und deswegen muss man so lange üben, so lange proben, damit der immer wieder reproduzierbar ist.
Und wie arbeitet Sönke Wortmann? Schauen Sie sich am Abend die Rohaufnahmen des Tages an, damit Sie wissen, was Sie nun wirklich haben? Oder überlassen Sie das anderen?
Nee, das brennt sich aber relativ schnell ein. Also ich bin ja beim Drehen auch dabei und das kann ich mir dann merken, also welche Szenen gut waren. Und zur Not sage ich es meinen Mitarbeitern, merkt ihr mal Take Nummer 5 oder so, der war besonders gut. Und dann gebe ich das Material an den Cutter und der ist ja auch ein kreativer Mensch und der versucht dann das Beste daraus zu machen. Und dann versuche ich dann auch Freiheit zu lassen, weil ich habe ja so einen gewissen Schnitt im Kopf, wenn ich drehe. Und vielleicht, wenn ich dem das vorher nicht sage, dann kommt er noch auf bessere Ideen, als ich sie hatte. Und dann ist es natürlich noch besser.
Wie sehen Sie denn die Szene? Ich habe einen Dokumentarfilm über Robert Altman gesehen. Der hat dann in einem Nebenraum in seinen hässlichen kleinen Monitor geguckt. Und gar nicht das genossen, mitten im Palast zu stehen und zu sehen, in welch wunderbarem Interieur die Schauspieler spielen.
Ja, das wundert mich jetzt auch, dass er das so gemacht hat. Im Film natürlich, nehme ich an. Ich bin schon mittendrin und habe aber noch sicherheitshalber so einen Monitor, wo ich auch reinschiele, wo ich dann sehe, ob der auch in der richtigen Größe abgebildet ist, wie das besprochen ist. Aber ich gucke schon live hin, das finde ich auch wichtig. Ich will ja auch Spaß dran haben.
Auf der Bühne waren das dann dieselben Schauspieler, mit denen Sie gearbeitet haben oder haben Sie da andere?
Nee, bei Frau Müller muss weg war es so, das war, wie Sie gesagt haben, im Gripstheater Berlin hatte ich dieses Stück auch inszeniert. Und bei der Verfilmung war dann auch klar, dass, weil das ein sehr kleiner, es spielt ja nur in einer Schule, da müssen dann schon ein bisschen größere Namen dann her, um das Ganze auch publik zu machen, eine Öffentlichkeit dafür zu schaffen. Und ich habe auch nichts gegen größere Namen, wenn sie richtig gut sind, so wie Anke Engelke, die quasi die Hauptrolle in diesem Ensemble-Stück hatte. Und das war von vornherein klar, das habe ich den Schauspielern im Grips auch gesagt, also wenn es mal verfilmt werden sollte, dann kann ich euch leider nicht nehmen. Ich fände es auch doof, 1 zu nehmen und 4 nicht oder 2 zu nehmen und andere nicht. Das haben die auch verstanden und sind sehr glücklich über das, was damals entstanden ist. Es ist jetzt 5,5 Jahre her, also es wird immer noch gespielt im Grips, was mich auch sehr freut und auch die Schauspieler freut. Und so hat auch sozusagen die Verfilmung nochmal eine Reklame gemacht für das Theaterstück in Berlin.
Das Sommerfest ist, wenn ich die Filme, die ich von Ihnen kenne und von denen ich weiß, Revue passieren lasse von Sönke Wortmann, die Filme, dann ist das Sommerfest mit der melancholischste und herbste Film. Was war für Sie, Sönke Wortmann, bei dem Sommerfest wichtig?
Na, ich mochte den Roman sehr gerne, weil er so etwas, ein Gefühl von Heimat, von Wärme, von Liebe, von Jugendliebe transportiert. Und wichtig war mir, diese Atmosphäre in ein anderes Medium zu transportieren, dass das Gefühl genauso wieder entsteht, was ich beim Lesen hatte. Und Frank Goosen hatte das auch, als er den Film gesehen hat. Insofern scheint es geklappt zu haben.
Es ist ja 2017 ein, wenn man Heimat thematisiert, mit allen auch der Migrantengeschichte, die das Ruhrgebiet hat. Also das ist ein hochpolitischer Stoff.
Ja, würde ich Ihnen nicht widersprechen, gerade vor dem Thema Migration. Ja, und der türkische Fußballspieler, den Sie am Anfang erwähnt haben, ist ja, das ist ein gutes Beispiel, sehr voll integriert.
Ja, ist eine schöne Strahlfigur.
Spricht ja besser Deutsch als ich und so. Ne? Und das, das ist gelungene Integration. Und jetzt gibt es andere Probleme. Jetzt kommen sie von woanders her und müssen auch integriert werden. Mal gucken, vielleicht in 20 Jahren heißt er nicht mehr Murat, heißt unser türkischer Junge, dem diese ganz schlimme Sache passiert, mit der wir die Leute ja neugierig machen wollen. Aber der heißt dann, irgendwann hat er dann vielleicht einen arabisch klingenden Namen.
Das wäre dann wahrscheinlich nichts Besonderes. Wie geht es denn diesem Regisseur, der mit den kleinen Haien als 33-Jähriger 1992 berühmt geworden ist, damals Jürgen Vogel, Kai Wiesinger, Gedeon Burkhardt, der dann seine Little Sharks Production Company gegründet hat, andere Filme, Lombok statt Lombok, produziert. Wie geht es mit Ihnen weiter?
Ich arbeite nur noch nach dem Lustprinzip. Das heißt,
verdient man so gut als Regisseur?
Naja, also man verdient nicht schlecht. Es kommt, glaube ich, drauf an, also auf die Größe eines Projektes und so. Ich verdiene genug, dass ich davon leben kann. Und mehr brauche ich auch nicht. Also ich und meine Familie. Und ich mache die Projekte, auf die ich Lust habe. Ich kann gar nicht sagen, was ist, was als nächstes kommt, sondern ich nehme auch keine Rücksicht, was man von mir erwartet oder ja, ob es zu kommerziell oder mal ist. Und das andere ist ja dann wieder zu wenig kommerziell. Also Kritik kommt sowieso immer aus verschiedenen Richtungen. Da habe ich mich längst gewöhnt und deswegen mache ich die Dinge, die ich für richtig halte, nicht mehr, nicht weniger.
Sönke Wortmann. Planen Sie oder liebäugeln Sie mit so einem Projekt, wie Sie es schon mal gemacht haben, A Day in a Life? Das heißt, man startet einen Aufruf, schickt mir an dem und dem Tag eure Szenen, eure Filmsequenzen und ich versuche dann, ein Echolot-Film daraus zu bauen.
Ja, ich fand das ein ganz aufregendes Experiment. Deutschland, dein Selbstporträt hieß es, vor einem Jahr kam das ins Kino, leider überhaupt nicht erfolgreich. Es hat zu wenig Leute interessiert und dann ist die Chance, dass es beim nächsten Mal anders ist, natürlich sehr gering und es macht ja dann auch keinen Spaß, einen Film herzustellen, wo man eigentlich damit rechnet, das interessiert die Leute nicht. Ne?
Aber da
ich finde, man sollte alle 5 Jahre so einen Film machen, weil man ja auch das Gefühl eines Landes, einer Nation ja auch daran messen kann. Ja? Also für mich war das eine sehr lehrreiche Arbeit, aber man kann nicht immer dann auch einen Publikumserfolg haben. Und trotzdem, ich wiederhole mich ja so ungern. Also und ich habe ja meine ersten Filme war Komödien und dann war ich schon fast in dieser Schublade drin. Da konnte ich gerade noch mal raus. Habe dann auch Drama gemacht, Dokumentarfilm, Sportfilme, Historienfilme und diese Abwechslung macht mir Spaß, hält mich auch frisch und deswegen wäre es für mich persönlich jetzt irgendwie so eine Wiederholung des und ich muss es ja nicht selber machen. Ich gebe Ihnen total recht, dass man so eine Art Film gerne alle paar Jahre machen sollte, aber es gibt ja noch andere, die das auch machen könnten und auch genauso gut wie ich machen würden.
Gut, dann warte ich auf den Kinderfilm von Ihnen. Also Ihre Hände weg von Mississippi oder was
der
auch immer.
Der fehlt noch tatsächlich. Ja, ja. Ich wollte ja mal, jetzt kann ich es ja sagen, ich fand ja die Maus so eine tolle Figur immer, also für mich als Kind, für meine okay. Kinder. Und das mal in, also nicht animiert, sondern natürlich ist die Hauptfigur animiert, aber so als Real Life
okay.
zu machen, wollte ich mal, aber dann durfte ich nicht, der WDR wollte das nicht.
Da wäre ich doch sehr neugierig. Eine Sache, die mich noch sehr fasziniert hat, war, wenn ich das nicht missverstanden habe, dass Sie, also mich hat nicht die Umkleidekabine fasziniert, in die Sie gegangen sind von der Fußballnationalmannschaft, sondern mich hat fasziniert, dass Sie mit der Kamera dort rumgelaufen sind. Habe ich das recht verstanden, dass Sie mit Handkamera selbst gefilmt haben?
Ja, das war ich selbst.
Das heißt, Sie filmen in manchen Filmen auch selbst?
Also in Kinofilmen nicht, in Dokumentarfilmen schon, aber auch nicht, weil ich das besonders gut könnte, sondern weil kein Platz für jemand Zweites ist. Ne? Also, dass überhaupt einer mit durfte, fand ich schon sensationell und da habe ich auch nicht mit gerechnet. Aber ein Zweiter in so einer Kabine auf sehr engem Raum, das geht eigentlich gar nicht und deswegen habe ich nochmal mich an meine Filmhochschulzeit erinnert, noch mal einen Nachhilfekurs in Technik quasi belegt mit einem Kameramann, damit ich auch die richtigen Knöpfe drücken kann. Und dann ging das.
Und wie sind Sie mit Vertrauen umgegangen? Weil das waren ja leidenschaftliche Extremsituationen, in denen ja geheult worden ist oder gejubelt und ich glaube, Sie die Kamera auch mal aus der Hand gelegt haben.
Ja, wenn ich selbst mitheulen musste nach so einem verlorenen Halbfinale, klar. Also, aber dann habe ich es auch schnell wieder aufgehoben. Ja, Vertrauen, man hat es oder man hat es nicht. Ja, man kann es nur schaffen, Also ich hatte das Vertrauen, weil ich die schon vor der WM ein Jahr lang begleitet hatte. Ich war vielen Länderspielreisen dabei, so fiel es nicht mehr auf, dass einer mit einer Kamera dabei war. Und dann war auch die Absprache, wenn irgendwas ist, was jemanden persönlich, wie soll ich sagen, also wenn einer ständig in der Nase bohrt, ja, dann ich will ja niemanden bloßstellen.
Die haben den Rohschnitt gesehen?
Die haben dann den Schnitt gesehen und hätten doch mal sagen können, das hier besser nicht. Aber es war ja tatsächlich so, dass es gab ja überhaupt keine Krisen. Ja, das lief ja alles so. Es war ja ein, wie das Titel schon sagt, ein Sommermärchen, auch für die Spieler. Es gab also überhaupt keinen Grund, Krisen zu filmen, weil keine da waren. Und auch das wurde natürlich bemängelt, dass es ja viel zu nett gewesen sei. Aber es war halt so nett. Es ist ein Dokumentarfilm, was soll ich machen?
Aber ein Fußballfilmer wollen Sie trotzdem nicht sein?
Nee. Ja.
Wie würden Sie sich charakterisieren?
Ich weiß gar nicht, was es ist, ein Fußballfilmer. Nein, wie gesagt, mich interessieren viel zu viele Dinge im Leben, auch als Filmstoff. Fußball habe ich jetzt, wie ich finde, auch genug gemacht.
Die historische
schon. Ich würde mich jetzt wiederholen, glaube ich, irgendwie. Und das will ich ja auch nicht. Und ich habe schöne Projekte, auch ohne Fußball.
Über die Sie jetzt nicht sprechen wollen, was ich verstehen kann.
Nee, noch ist nicht spruchreif, aber es sind immer wieder, vielleicht poppt was hoch, ja, früher oder später, was mich auch interessiert und wo nicht Fußball drin ist.
Was spielen wir zum Ausklang, Sönke Wortmann?
Ja, nachdem wir vorher jetzt With My Own Two Hands von Jack Johnson gehört haben, kommt jetzt wieder Ben Harper in seiner Version. Finde ich schön, dass man das so vergleichen kann und ich mich gar nicht entscheiden kann, was ich jetzt besser finden soll. Es ist einfach anders.
Thanks a lot. Danke, Sönke Wortmann, dass Sie im Studio waren. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Johann Schelliem.
I can change the world with my own two hands, make a better place with my own.